Und wir haben jetzt schon so ein neues Credo ausgerufen. Es hieß ja mal immer ambulant vor stationär. Jetzt sagen wir digital vor ambulant vor stationär, dass man die digitalen Möglichkeiten in diesem Fall bewusst nutzt und genauso eine Einschätzung auch bekommt, indem die Daten, die dort verwendet werden, direkt bewertet werden und dann zugeordnet werden.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Gleich geht's dir noch viel besser, weil ich dir nämlich ein ganz spannendes Thema mitgebracht habe beim eHealth Pioneers Podcast. Und zwar haben wir Klaus Rupp im Interview. Du hast ja gerade schon reingesneakt. Er ist bei der Technikerkrankenkasse übrigens schon 38 Jahre, finde ich wirklich beachtlich, muss auch für den Arbeitgeber sprechen.
Absolut Wahnsinn. Also damit ist er ja wahrscheinlich sowas wie das Wikipedia der Techniker auf zwei Beinen, oder?
Und kann, glaube ich, auch total gut Konsens geben, was die Innovationen in der Medizin, in der Gesundheitsversorgung in Deutschland angehen. Und das fand ich auch so super interessant, mit ihm zu besprechen. Er verantwortet seit 2008 übrigens den Fachbereich Versorgungsmanagement, ist der Mann für die EPA bei der TK und war für die Entwicklung und Umsetzung tatsächlich zuständig. Also da haben wir auch noch mal ein bisschen Insights, ne? Wie viele Leute haben widersprochen, wie läuft der Rollout. Wir hatten ja hier in Hamburg auch Pilotregion, also super, super spannend. Und er ist derjenige, der das Innovationsportal der TK managt, dort, wo sich Startups bewerben können, um mit der TK zusammen auch Produkte zu entwickeln, in die Versorgung zu kommen. Und damit schließt sich auch total schön der Kreis, weil wir haben ja schon mit FIMO gesprochen, mit Alexander Krawinkel.
Ganz genau.
Der hat ja aus Sicht der Startups gesprochen, wie man an die Selektivverträge rankommt. Und das ist jetzt der zweite Teil dieses wunderbaren Themas. Und was hast du mitgenommen? Gibt es irgendwelche spannenden Insights, die du schon mal so als kleinen Cliffhanger jetzt hier platzieren kannst?
Auf jeden Fall. Ich finde es interessant zu hören von Klaus Rupp, dass über das Innovationsportal der Technikerkrankenkasse pro Jahr 500 Einreichungen erfolgen, was ich ehrlich gesagt ganz beachtlich finde. Und
spricht für den Markt, der wirklich innovativ ist.
Absolut. Und dass es also eine Menge Startups und Menschen gibt, die Ideen haben und die sich auch Gedanken darüber machen, wie man unser Gesundheitssystem besser und digitaler machen kann. Das finde ich irgendwie ganz, ganz toll. Ich finde auch das Leistungsversprechen sehr gut. Innerhalb von 2 Wochen bekommt man eine Rückmeldung, ob es dort irgendwie weitergeht. Wie nachher wirklich der absolute Weg in einen Selektivvertrag aussieht, was sind die Do's und Don'ts, was sind K.O.-Kriterien, das verrät er nachher im Gespräch mit dir. Und jeden, der das vielleicht für das eigene Startup wissen möchte, sollte auf jeden Fall irgendwie reinhören. Und vielleicht so viel ist vorab schon mal gesagt. Es gibt klare Kriterien und es ist auch nicht ganz einfach. Aber wenn man es dann schafft, ist es definitiv ein spannender und lohnenswerter Weg, eben auch zur Digitalisierung beizutragen.
Ja, und man sollte die Regeln kennen, ja?
Man sollte die Regeln kennen und die sind ehrlich gesagt sehr klar und wie ich finde auch als Außenstehende auch sehr nachvollziehbar und somit auch fair.
Ich habe ihn ja auch gefragt, was sind die Top-Trends bei den Einreichungen? Also sieht man da, an was die Startups gerade auch vermehrt arbeiten? Und wir können ja schon mal so ein ganz bisschen Kategorien nennen.
Genau, also Klaus Rupp nennt dort einmal das Selbstmanagement von Patienten. Das geht natürlich bei ganz klar auch bei chronischen Erkrankungen irgendwie los. Die zweite Geschichte ist Form von Coaching. Das fällt auch in den Großbereich von Mental Health. Ist jetzt vielleicht wenig überraschend, aber es gibt dort auf jeden Fall ganz, ganz viel Bedarf und Nachfrage und dafür eben auch entsprechende Angebote. Und ganz klar als letzten Punkt noch Verhaltenstherapie. Da kann man jetzt an so Sachen denken wie Gewichtsreduktion, Rauchentwöhnung, aber auch weitere Geschichten, die einfach dazu führen sollen, dass man seinen Lebensstil so ändert, dass er der Gesundheit irgendwie zuträglich ist. Was ich aber auch noch sehr, sehr spannend fand, ist, dass Klaus Rupp natürlich auch ganz klar die Sicht der Versicherung irgendwie klar macht und dass natürlich die Versicherungslogik auch manchmal ein anderes als vielleicht die Patienten- oder die Gesundheitslogik. Aber das klärt er auch im Gespräch mit dir auf.
All das verstehen wir gleich viel besser und deswegen sage ich einfach nur herzlich willkommen, Klaus Rupp.
Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein und die TK zu vertreten.
Klaus, wir starten ja immer mit Fakt oder Fantasie. Ich stelle dir jetzt eine kleine Quizfrage und du kannst sagen, ob das Fakt oder Fantasie ist. Der 3D-Druck entwickelt sich rasant weiter, doch schon bald soll er auch im medizinischen Bereich jetzt wirklich eingesetzt werden und Muskeln sowie ganze Organe replizieren. Fakt oder Fantasie?
Fantasy.
Oh, es ist Fakt. Also einen Zeitstempel kann ich dir nicht geben, aber es am Forschungsinstitut EMPA in der Schweiz wurden kürzlich erstmalig 3D-Replikate gedruckt, die Muskeln bei Verletzungen unterstützen und zukünftig ganze Organe ersetzen können. Auch ein ganzes Herz übrigens.
Auch ein ganzes Herz.
Finde ich auch total krass, weil 3D-Druck beim Zahnersatz und bei Knochenprothesen und da also das ist ja alles eher so, das kennt man ja und ist ja auch toll, aber das fand ich jetzt echt krass und wir werden das auch in den Shownotes verlinken mit der Quelle. Klaus, ich frage dich gleich mal als erstes, du bist ja bei der TK für die EPA zuständig.
Ja.
Muss ich jetzt einfach mal fragen, wie läuft's denn so?
Ja, seit gestern sind wir bundesweit dafür läuft das sehr gut.
Ja.
Ja, jetzt insgesamt über 70 Millionen Versicherte mit der EPA dann unterwegs sind. Und dafür kann man sagen, war das jetzt schon mal ein ganz guter Start, weil es kommt auch an, sind die Systeme belastbar? Gibt es die technischen Verbindungen überall, wie sie sein sollten? Das ist natürlich jetzt noch alles sehr frisch, aber jetzt seit dem zweiten Tag, nachdem man jetzt entschieden hat, bundesweit auszurollen, läuft das gut an.
Super. Man muss ja immer diese Anmelde- und Aufnahmebögen in Arztpraxen ausfüllen. Da steht ja immer, dürfen wir ihr die Befunde an ihren behandelnden Hausarzt weiterleiten. Und ich schreibe ja dann immerhin, bitte in meine EPA hochladen. Bislang habe ich noch keine Fragen oder ein Nein gehört. Aber kannst du sagen, wie viel Daten schon in die EPA geflossen sind? Also machen die Ärzte da auch mit und die Arztpraxen?
Also das war jetzt sehr fantastisch zu beobachten. Wir haben ja Probezeit gehabt in den Modellregionen und das war am Anfang zögerlich, hat aber dann doch stark zugenommen. Also mittlerweile sehen wir da auch sehr viele Uploads, die hätten wir vorher gar nicht so erwartet in dieser großen Anzahl, weil eher ja so das Nutzen der EPA für den Arzt im Vordergrund ist. Er kann ja die Medikationsliste dann anschauen und das war jetzt das beliebteste Feature, was dann jetzt auch gleich auf den Nutzen gestoßen ist. Ich kann jetzt endlich die Medikamente vor einem Patienten sehen und muss sie nicht fragen. Trotzdem sind jetzt auch gleich schon Befundberichte und Arztberichte jeglicher Natur hochgeladen worden. Das hat jetzt gut funktioniert schon.
Ja, gab es viele Fragen von Patientinnen, wie sie an die Daten kommen, wie sie angucken können, was da drin ist?
Wir haben verhältnismäßig wenig Fragen bekommen. Wir haben ja alle Versicherten bei uns angeschrieben und auch die EPA dann erläutert. Und daraufhin gab es gar nicht mehr so eine große Response jetzt von den Versicherten. Es gibt natürlich auch welche, die sich jetzt erstmal bewusst entschieden haben, nicht die EPA verwenden zu wollen, dass sie
Wie viel Prozent?
Haben. Wir haben jetzt 7% derzeit.
Ich habe ja auch mit so einer kleinen Zahl gerechnet, also unter 10. Andere E-Health-Experten, also auch aus unserem Zirkel, würde ich mal sagen, die haben auch teilweise wirklich irgendwie über die Hälfte befürchtet. Aber ich glaube, da ist auch so ein bisschen abwarten und erstmal nichts machen. Und vielleicht auch so ein bisschen, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, der Grund, ne, dass es doch recht wenig Widersprüche gab.
Ja. Also insofern, Informationen sind ja für viele
reichlich geflossen,
noch, reichlich geflossen und noch nicht so richtig nachvollziehbar, was bedeutet denn das für meine gesunde Krankheit, weil das muss ja erstmal anlaufen, dann wird man jetzt auch über die Praxis dann informiert werden und dann kann man sich noch stark mit dem Thema auseinandersetzen. Auf der anderen Seite haben wir auch einen sehr starken Zuspruch gehabt, dass Versicherte jetzt sagen, ich möchte auch selber meine EPA auf der App haben. Und können da jetzt auch schon bei den neuen Nutzern über 500.000 vermelden. Und auf der anderen Seite jetzt bei uns 12 Millionen Versicherte haben jetzt gerade mal 7% dann gesagt, nee, jetzt erstmal widerspreche ich, ich möchte keine EPA haben. Und das stagniert auch gerade.
Wir sammeln ja jetzt fleißig Informationen, die ja auch für medizinische Betreuung und Gesundheitsvorsorge und Fürsorge theoretisch genutzt werden können. Ist das jetzt noch zu früh, darüber nachzudenken oder ist das auch schon im Szenario bei der TK ein Thema?
Das ist jetzt schon ein Thema, weil wir möchten ja möglichst viele jetzt erreichen und das Thema Vorsorge und sich jetzt mit all den Themen auseinanderzusetzen, die jetzt mein Gesundheitsrisiko dann betrifft, das ist jetzt schon sehr präsent. Also wir haben jetzt schon auch auf der EPA viele Services und Anliegen für unsere Versicherten zum Thema Impfen, zum Thema Früherkennung, zu den ganzen Vollmachten, die man geben kann, sodass man so insgesamt seine Gesundheit schon abbilden kann, weil das betrifft jeden.
Das heißt, du kannst auch schon berichten, dass es wirklich so eine Bewegung hin zum Smart Patient auch gibt, oder ist das im Moment noch so eine Phase, wo ihr ganz viel aufklärt und versucht, die Patienten und Patientinnen so ein bisschen auch in so eine aktivere Rolle zu bringen?
Also wir kriegen schon so eine Bewegung mit. Mag jetzt daran liegen, dass bei uns die Versierten natürlich schon auch etwas spezifischer sind als jetzt in anderen Kassenumgebungen, sind digital affiner insgesamt. Also die Hälfte von unseren Versierten hat jetzt bereits schon die TK-App. Das jetzt bei den anderen Krankenkassen diese Ausprägung noch nicht.
Ja, okay.
Und wir stellen ein großes Interesse fest, das heißt also Versierte, ihre Services aktiv einzurichten und richten ihre Impfungen ein, ihre Vorsorge ein und finden das natürlich fantastisch, dass sie dort jetzt ihre eigene Gesundheit besser managen können als vorher. Ein Hindernis ist erstmal, dass man seine digitale Identität braucht. Und die ist natürlich jetzt von den Anforderungen in Deutschland her schon sehr hoch.
Ich habe es auch gemacht. Also es war so schwierig, TK-Safe zu bekommen. Also ich habe dann auch irgendwie so ein Post-Ident-Verfahren gehabt und habe das dann einmal irgendwie verpasst oder es war im Urlaub und das war dann zu lange her und dann musste ich es nochmal machen. Und das wäre natürlich total toll, wenn man so eine Identität auch tatsächlich eine digitale hat und dann auch solche ganzen Verifizierungsprozesse einfach nicht mehr so aufwendig sind.
Ne? Ja, da müssen wir uns wirklich noch bewegen. Jetzt ist es ja Gott sei Dank so, dass man ja den elektronischen Personalausweis dann auch hat mit PIN, aber den PIN haben jetzt auch noch nicht immer alle so richtig parat. Damit wird natürlich vieles einfacher, sodass man jetzt nicht mehr solche Post-Ident-Prozesse dann noch zusätzlich braucht. Aber da bewegen wir uns hin und es wird auch mehr und mehr jetzt Möglichkeiten geben, dass das vereinfacht wird.
Du bist ja jetzt schon 38 Jahre bei der TK, bei der Techniker Krankenkasse.
Wow, ja.
Ey, ich war echt beeindruckt, als ich versucht habe auszurechnen, wie lange das ist. Weil ich habe natürlich mal so ein bisschen geguckt, was du gemacht hast. Und da muss es ja was geben, was dich da auch total fasziniert und wo du auch sagst, da lohnt es sich auch für das Thema zu kämpfen, da dran zu bleiben. Und andererseits natürlich die Frage, findest du nicht auch, dass das manchmal echt alles ewig dauert?
Ja, das ist so. Also jetzt mit der EPA, das hat jetzt schon viele Jahre gedauert. Wir haben jetzt uns...
Ich glaube, 20, oder?
Ja, also die Anfänge, das war mal eine schnelle Bewegung und dann stockt wieder. Wir möchten immer so die hundertprozentige Sicherheit haben in allen Belangen. Es muss schon für alle Anwendungsfälle dann möglich sein. Es muss völlig ausgereift sein und muss alle möglichen Nutzenaspekte zu berücksichtigen. Wenn man solche perfekten Ansprüche hat und das alles reguliert wird, dann wird es natürlich schwierig. Und auf der anderen Seite schaffen wir aber trotzdem auch, und das ermuntert mich auch immer, dass wir auch Projekte starten können, die einfach auch mal versuchen, erproben und dann Erfahrungen machen, dass wir sehr schnell auch Dinge auch schon eingeführt haben. Das sehe ich auch bei uns so die erste Videosprechstunde, die wir für unsere Versierten mit angeboten haben oder das erste Mal dann Online-Terminbuchungen dann zu schaffen. Da sind wir uns dann schon sehr schnell in der Umsetzung gewesen. Wenn es aber darum geht, das jetzt zu verbreitern in Deutschland, dass es alle dann nutzen können, dass es überall dann bei Ärzten, bei Krankenhäusern dann auch stattfindet, dann wird das schon sehr herausfordernd.
Du bist ja jetzt Leiter Versorgungsmanagement bei der TK. Was ist denn aus deiner Sicht in deiner Wirkungszeit wirklich an Innovationen im Versorgungsmanagement beim Patienten angekommen? Sagen wir mal die letzten 20 Jahre, weil da waren wir ja auf jeden Fall alle schon online, locker. Ne? Da gab es auch schon Google und da konnte man E-Commerce machen. Also da fing es ja an.
Ja, und was wir natürlich da jetzt schon bewegt haben, da sehen wir auch eine große Bewegung, dass wir jetzt sehr viele Gesundheits- und Versorgungs-Apps jetzt gestartet haben. Und die von den Versierten sehr stark und gut angenommen werden. Weil einen Umstand haben wir, der Zugang jetzt zur Medizin und zur Versorgung wird immer schwieriger. Und umso besser ist es, wenn man dann digitale Angebote hat. Und da haben wir natürlich jetzt mit den Selbstmanagement-Angeboten bei vielen Krankheiten wie Migräne oder Allergien, haben wir jetzt gute Angebote gemacht, wo es früher dann Broschüren gab, die dann jeden Monat zu jedem Schwangerschaftsmonat verschickt worden sind. Für unsere versehene Begleitung ist es jetzt die App und die hat mittlerweile so viele Unterstützungsfunktionen, dass es eine echte Plattform geworden ist. Insofern da freut es einen, dass man genau solche Entwicklungen dann anstoßen und umsetzen kann. Und man mag dann auch, dass es dann ankommt in der Versorgung.
Darfst du verraten, an was ihr jetzt gerade arbeitet? Oder wo siehst du, es hören ja auch viele Startups und Gründerinnen diesen Podcast. Gibt es so Bereiche, wo wir wirklich auch noch eine Verbesserung auch in der digitalen komplementären Versorgung brauchen?
Ja, gibt es viele. Also wir haben heute so viele Themen.
Dann zähl mal auf, ganz konkret.
Ganz konkret arbeiten wir natürlich jetzt am Zugang zur Versorgung selbst, dass die Fernbehandlung jetzt stärker etablieren.
Telemedizin?
Die Telemedizin haben und das gesamthaft verstehen, dass sowohl jemand dann seine medizinischen Werte gut erklärt bekommt, dass er durch das System gelotst wird und geführt wird, am liebsten jetzt über einen Assistenten, da wo es möglich ist, dann auch die KI schon einsetzen, dass man seine Symptome dann auch entsprechend dann bewertet bekommt und dann den Zugang so gesteuert bekommt, dass er eben unnötig
dazu. Also so eine Triage, Diagnostik, Zugang, der dann digital auch schon mal so ein bisschen so die Patient Journey so gleist. Also ne, muss ich vielleicht ins Krankenhaus, muss ich einen Facharzt aufsuchen oder gehe ich erstmal zu meinem ganz normalen Arzt oder ist es vielleicht auch mit einer telemedizinischen Konsil getan? Ist so die Richtung oder?
Genau das ist es. Und wir haben jetzt schon so ein neues Credo ausgerufen. Es hieß ja mal immer ambulant vor stationär. Jetzt sagen wir digital vor ambulant vor stationär, dass man die digitalen Möglichkeiten in diesem Fall bewusst nutzt und genauso eine Einschätzung auch bekommt, indem die Daten, die dort verwendet werden, direkt bewertet werden und dann zugeordnet werden. Es gibt ja jetzt schon gute Triage-Modelle und man dann die genau richtige Ansprechstation dann bekommt und Vermittlung bekommt zu meinem gesundheitlichen Problem.
Weil ich glaube, das ist ja auch so ein interessanter Case für eine komplett digitale Arztpraxis, also Telemedizin im weitesten Sinne. Das sind ja auch meistens Kurzkonsile oder man braucht ein Rezept oder man braucht vielleicht auch einfach akut ein Medikament bei einer Blasenentzündung oder ähnlichen Dingen, wo es ja wirklich dann auch schnell und einfach ist, solche Angebote zu nutzen. Das ist jedenfalls so mein Szenario, wo ich auch viel Telemedizin nutze oder Bagatellerkrankung, wo man auch mal einen AU-Schein braucht oder ähnliches.
Ja, unbedingt. Und das kann dann auch die Praxen entlasten. Also alles, was dann nicht vor Ort stattfinden muss, wo man dann jetzt noch Vorwert braucht oder eine körperliche Untersuchung. Ja. Und das ist eben vieles. Das können wir heute digital über die Videosprechstunde dann machen. Und hat dann auch schnell fallabschließend seine Hilfe bekommen. Denkt nur daran, wie lange muss ich denn jetzt heute schon warten, dass ich dann den Arzttermin bekomme? Und dann stellt sich dann hinterher
fest. Wenn man überhaupt einen Termin bekommt, ne?
Genau.
Also, wie lange? Es sei denn, es gibt Dr. Lipp oder andere Möglichkeiten, was einzubuchen. Aber ich habe jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, man wird ja gar nicht mehr genommen, wenn man zum Beispiel Neupatient ist, ne? Und dann muss man da anrufen und da geht ja keiner ran.
Ja, das ist so. Und das ist ein immer dringenderes Problem, natürlich dadurch, dass ja die Mobilität zunimmt, auf der anderen Seite die Arztdichte abnimmt und dann haben wir echt ein richtig fettes Problem, wo man dann wochenlang auf bestimmte Arzttermine warten muss. Und das möchten wir jetzt gerade mit solchen Themen dann auch auflösen, dass wir das dann eben auch bewerten, für den Versierten gleich helfen können. Bundesweit ist ja dann ein digitaler Zugang dann möglich und ich bin jetzt nicht auf meine örtlichen Gegebenheiten dann begrenzt.
Ist das denn wie so ein Schweizer Modell? Ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch. Da gibt es ja auch quasi, ne, der auch irgendeinen Namen. Da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Vielleicht kannst du mir da helfen. Sonst verlinken wir das nochmal. Aber da ist ja auch erstmal die erste Station eine digitale Triage, wo dann im Prinzip gleich die Route festgelegt wird, in welche Richtung man weitergeht.
Dort ja auch teilweise in Tarifen verpflichtet, dass man erst ruft oder dann eben digital dann den Kontakt sucht, bevor man zum Arzt dann vermittelt wird.
Bevor man den Arzt dann belästigt.
Genau.
Ja, ich meine, so schlimm ist es ja schon, ne? Aber ich dachte, das wäre eigentlich in Deutschland so mit freier Arztwahl und wie wir das halt auch traditionell kennen, überhaupt kein Thema.
Ja, aber haben wir noch die richtige freie Arztwahl? Das waren halt andere Zustände noch vor 20 Jahren, die wir bekommen haben. Heute ist das eher die Arztsuche, die dann mit Glück dann irgendwann mal dann den Arzt dann ergibt. Und man kann dann Gott froh sein, wenn man dann schon seinen festen Arzt hat, wo man dann als Patient aufgenommen worden ist. Und das ist also schon eins der dringlichsten Probleme, wo wir uns jetzt aktuell beschäftigen. Und da können wir natürlich jetzt mit den digitalen Möglichkeiten in der Verbindung andere Antworten geben.
Ja,
und die brauchen wir auch. wir werden ohne das gar nicht mehr auskommen.
Sag doch bitte auch noch mal was dazu, wo sich Startups auch noch speziell auf bestimmte Krankheiten oder chronische Krankheitsverläufe konzentrieren könnten, wo auch wirklich noch mehr digitale Digas zum Beispiel gebraucht werden oder wo vielleicht auch mit VR oder AR auch noch im Parkinson-Bereich oder wo auch immer wir wirklich auch noch Unterstützung brauchen. Gibt es da auch Bereiche, wo ihr genauer hinguckt? Ihr habt jetzt viel Gynäkologie, Pädiatrie, glaube ich, gemacht. Ich habe da so eine kleine Liste gehabt, aber...
Also wir haben jetzt die erste Online-Psychotherapie tatsächlich bei uns jetzt im Angebot, ja. Dafür haben wir lange gekämpft, Leitlinien direkt und komplett online haben wir ja auch.
Aber ich spreche dann mit einem Menschen und nicht mit einem Avatar.
Ich spreche mit einem Menschen. Aber es ist hybrid, ne? Also man wird dann gehört, dass man auch natürlich erstmal ein paar Angaben macht und dann hat man natürlich auch in diesem Fall seine Sprechstunde mit dem Psychotherapeuten. Und das ist natürlich.
Und dann hat man noch eine Companion-App oder wie ist das aufgebaut? Oder ist es im Prinzip eine telemedizinische psychologische Therapie?
Ja, genau so. Gerichtet. Okay. Hybrid ist es halt dann auch vieles, was dann auch über eigene Übungen dann stattfinden können, dann eben auch darüber ausgerichtet. Der Fragebogen, der stattfindet, ist dann digital hinterlegt. Also, dass man dann auch einen guten Zugang hat und hat dann auch dann, wenn es dann soweit vorbereitet ist, ganz schnell seinen Psychotherapeuten und kann dann direkt mit einer entsprechenden Therapie.
Das heißt, wie stark verkürzt das meine Wartezeit?
Mega. Also insofern, jetzt heute die Wartezeiten von vielen Monaten sieht, hat man hier einen direkten, schnellen Zugang.
Völlig unakzeptabel, ja, ne? Muss man ja sagen. Weil der Leidensdruck, gerade psychisch Kranker, die dann so weit sind, dass sie eine Therapie anerkennen, brauchen und auch dann einen Therapeuten suchen, das muss man ja auch selber machen. Das ist natürlich wahnsinnig viel Kraft, die da reinfließen muss und das hört sich sehr vielversprechend an. Gibt's das schon oder kommt das?
Es gibt schon. Das ist unsere Online-Psychotherapie.
Bei der TK.
Bei der TK. Und die kann jetzt schon genutzt werden.
Klasse, das gucke ich mir gleich nochmal genauer an. Ihr seid, ja, hast du selber ja auch schon gesagt, digitaler Vorreiter unter den Krankenkassen. Ist das auch dein Verdienst?
Ja, bin da erstmal bescheiden. Das ist ein großes Team, wo wir viel gestalten können. Und ich habe da sicherlich auch meinen Anteil daran und freue mich auch dabei. Aber das ist der Anspruch natürlich jetzt bei uns im Versorgungsmanagement, dass wir die digitalen Versorgungsthemen dann voranbringen. Politiker und dafür natürlich auch in der Verantwortung stehen, dass wir das schaffen.
Wir sind ja hier jetzt auch zusammen in diesem Podcast, weil ich dich total ausfragen möchte, wie Startups und E-Health-Unternehmen eigentlich in Dialog mit der TK treten können und wie sie tatsächlich auch, ja, vielleicht in die Versorgung kommen oder über andere Modelle mit euch zusammenarbeiten. Und du bist ja auch verantwortlich für das TK-Innovationsportal. Kannst du kurz sagen, was das ist?
Ja, da kanalisieren wir alle Anfragen und Angebote und Ideen, dass wir in einem strukturierten Prozess den Startups, aber auch allen möglichen dann die Möglichkeit geben, dass sie hierüber ihre Idee, ihr Angebot einreichen und wir dann
Das ist online, ne?
Das ist online. Das geht über www.tk.de, Innovationsportal, und kann darüber dann natürlich seine Idee einreichen. Und das erfreut sich mittlerweile doch große Beliebtheit.
Also was heißt das? Wie viel wird da so am Tag eingereicht?
Also jetzt übers Jahr kann man von 500 Ideen sprechen.
Wow, das ist also mindestens eine am Tag.
Ja. Das ist so.
Da sieht man ja auch mal die Wettbewerbssituation.
Ja,
ne?
Die ist da gegeben, bietet aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass man dann direkt zu dem richtigen Ansprach geroutet wird, dass man auch die Unterlagen einbringt, die wir auch benötigen, um es bewerten zu können, dass so die anderen umständlichen Wege, die man vorher immer so mal per E-Mail oder irgendwo per Anruf hatte, damit natürlich dann...
Ja, man kennt jemanden, der vielleicht das dann weiterleitet an vielleicht jemanden, der dann wirklich eine Entscheidung treffen kann. Also ich glaube, das ist ja auch das Problem. Also wir können jetzt hier mal schon mal für alle Gründer und Unternehmen, die eine interessante Innovation auch haben, sagen, das wird gelesen und es wird auch bearbeitet. Wie lange dauert das, bis man da so eine Antwort bekommt?
Also wir haben schon das Serviceversprechen, dass das innerhalb von 2 Wochen zu einer Antwort kommt.
Okay. Okay, ist das für dich auch der erfolgversprechendste Weg für zum Beispiel ein Unternehmen, was auch einen Anspruch hat, DIGA zu werden oder vielleicht auch über einen Selektivvertrag mit euch sprechen möchte?
Das ist schon der geeignete Weg, weil das einfach jetzt die Plattform bietet. Ich kann das einreichen und das gibt eh dafür, dass wir das dann auch direkt bewerten. Ich muss jetzt nicht irgendwie umständlich in der großen TK erstmal eine Stelle suchen, wo ich das dann einbringe und dann wieder weitergeleitet wird. Also insofern ist das der richtige Weg. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, dass wir gezielt suchen und damit natürlich ausschreiben. Und da können sich natürlich auch alle beteiligen. Und jetzt gerade jetzt die Online-Psychotherapie haben sich ja auch jetzt ein mittlerweile ausgewachsenes Startup beworben, die einen Vertrag dann haben. Also insofern ist es auch eine große Empfehlung.
Mit wem arbeitet ihr da zusammen? Dürft ihr das sagen oder ist das eine White Label?
Mit dem Patient arbeiten zusammen. Und mit denen haben wir auch vorher schon mal aus einem Innovationsumfeld schon erste Piloten gemacht zur Angsttherapie. Also insofern ebnet sich das natürlich auch über die Zeit. Und deshalb kann ich auch empfehlen, neben dem selber, dass man seine Idee einfach mal einreicht, auch darauf zu achten, wonach wir suchen.
Okay.
Und das veröffentlichen wir auf den Tenders, die es gibt, sowohl jetzt bei der TK in unseren Ausschreibungsportalen, aber natürlich auf den EU-Ausschreibungsvergabeportalen. Das wäre schon auch eine Empfehlung an die vielen Startups, dass sie da auch entsprechend wollen.
Wenn du mal das letzte Jahr Revue passieren lässt, also die letzten 12 Monate, was ist dir da besonders aufgefallen? Hast du irgendwie so eine KI irgendwelche Muster erkannt? Also was wird gerade viel eingereicht? Woran arbeitet die Szene? Das ist ja signifikant, ne? Wenn da 500 Einreichungen kommen, kannst du da was erkennen, was die großen Trends sind?
Ja, also das kann man auf alle Fälle. Und das ist auch mal bemerkenswert, was so die jeweiligen Zeiträume und Perioden betrifft. Aktuell schon sehr viel KI jetzt. Das ist das Wort schlechthin. Und überall ist jetzt plötzlich mit OpenAI angefangen, dann so viel möglich. Und das zieht sich jetzt überall durch, dass auch ganz viele Vorschläge genau in Verbindung mit dessen kommen. Das ist auf alle Fälle ein großer Trend. Der andere große Trend ist natürlich das, was wir auch mit DIGA verbinden, die Unterstützung der Patienten, der Versierten, mit ihrer Krankheit, dort viele Angebote in der Begleitung zu machen, im Coaching zu machen, Telemedizin auch modern zu verstehen, dass die sich ja auch weiterentwickelt hat, dass sie hybrid ist, dass sie letztendlich weiß, nicht abhängig ist, dass sie genutzt werden kann mit den normalen Devices, dass sie auch viel Selbstmanagement-Anteile beinhaltet, bis hin eben zu den Counseling- und Coaching-Elementen. Das sind die Trends, die da sind, über die wir uns auch freuen, wenn sie da auch jetzt eingereicht werden.
Fallen dir da auch besondere Fachrichtungen noch auf? Also wir haben ja schon Psychiatrie, Psychologie, ging auch ja um Gynäkologie.
Ja, und die anderen sind natürlich die Klassiker. Also die Herzinsuffizienz war ja immer so ein ganz großer Maßstab. Jetzt die Medizin im Telemonitoring. Das hat sich aber mittlerweile auf viele Krankheitsbereiche im chronischen Bereich ausgeweitet, nämlich alles, was
Diabetes wahrscheinlich
ist. Genau, also Diabetes gehört ganz stark dazu. Da gab es ja auch sehr viele technische Innovationen jetzt. Alles, was verhaltensbedingt ist, ist natürlich ein großer Treiber, weil man darüber natürlich in der Unterstützung im Krankheitsmanagement viel erreichen kann. Das sind also die Elemente.
Also Nichtraucher, Programme, Sportaktivierungsprogramme oder geht es dann eher schon in die sind schon krank und kriegen jetzt eine Therapie?
Ja, aber auch das, was vor im Präventionsbereich stark war für Gesunde, lässt sich natürlich auch für Kranke übertragen und dort entsprechend adaptieren. Und deshalb ist das ein großes Thema im Verhaltensbereich, ja auch jetzt auf der mentalen Ebene, jemand überhaupt in Bewegung, in die Compliance zu bringen, was eben heute Personen kaum noch leisten können. Das kriegen dann die digitalen Angebote dann hin. Und deshalb sind das auch viele Themen, die jetzt eine neue Innovationswelle auch auslösen, wie Diabetes, aber auch Herzerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, die hier mittlerweile um sich greifen und da viele gute Angebote machen.
Wenn du drei Sachen nennen müsstest, die K.O.-Kriterien sind für Unternehmen, die sich für die Erstattung bewerben quasi oder mit euch zusammenarbeiten wollen, was wäre das? Es kann auch was Formales sein.
Also es muss, nehmen wir mal formal an, dass so die qualitativen Anforderungen, wie wir es jetzt aus von der DIGA kennen, natürlich schon erfüllt sind. Also es muss schon ein geschlossenes Medizinprodukt sein und muss die Kriterien der Medizinproduktklasse dann erfüllen, entsprechend Angebotes, was dann stattfindet.
Gibt es sowas, dass die sich bei euch zeigen und das noch gar nicht haben oder ist das jetzt so eine Theorie?
Nee, das haben wir ganz praktisch. Und wir haben es vor allem auch praktisch, und das ist schon auch eine Empfehlung auch bezüglich der Güte. Also es ist halt jetzt momentan schon die Frage, die werden immer besser, die Digas, und was können sie dann am Ende auch tatsächlich bewegen, dass man sich schon schnell jetzt auch in die Medizinprodukteklasse 2a dann bewegt. Und Das muss dann auch erfüllt werden, damit wir das auch als Qualitätskriterium dann hinterher in der Auswahl dann auch treffen können und müssen natürlich die zurückweisen, die jetzt erstmal nur mit der 1-Klasse dann unterwegs sind. Also das ist ein wichtiges Thema und der Trend ist immer stärker jetzt verortet, dass auch das im Wettbewerb natürlich auch gegenseitig ein Thema ist, ist die nötige Reife und die nötige Qualität in der Zertifizierung da. Mhm.
Gut, ein Punkt. Zweiter?
Zweiter, es braucht einen vernünftigen Businessplan. Also das ist schon wichtig. Das heißt also, wie ist der Geschäftsplan, wie gut die Infrastruktur aufgestellt, wie ist die Wirtschaftlichkeit gegeben, was sind die tatsächlichen Preisdimensionen, die nicht berücksichtigt werden und was soll damit erreicht werden? Weil das ist für uns natürlich das Maßgebende. Wir treten ja als Krankenkasse schon dafür an, dass wir eine effiziente, effektive Versorgung haben und mit digitalen Möglichkeiten muss das dann auch erreicht werden. Also was will ich damit erreichen? Und wenn ich damit jetzt mal ein Beispiel, vor allem sehr sensitiv neue Diagnosefälle, ohne dass die dann irgendwo behandelt werden können, dann anreize, dann ist das kein Business Case für uns. Ne? Also insofern, das ist da schon gut überlegen, kann man damit erreichen? Und was ist überhaupt die Prämisse und die Hypothese, die ich jetzt verfolge?
Und drittens?
Und das Dritte ist, dass die Infrastruktur, die Technik, die Ressourcen, dass die auch gegeben sind. Oftmals erleben Startups, dass das aus verständlichen Gründen, wenn man so im Aufbau ist, einfach auch noch gar nicht vorhanden ist. Es gibt nur Ideen. Darauf können wir natürlich keine Angebote zu unseren 12 Millionen Versicherten dann ausüben. Also da muss man schon auch das im Background dann eben haben, dass das dann auch tatsächlich in die Umsetzung gehen kann. Sei es auch auf der technischen Ebene, was die Sicherheiten betrifft, was die Server betrifft. Da erleben wir doch, das ist ja auch erstmal so ein Kernmerkmal, wenn man jetzt erstmal seine tolle Idee hat, dass man sich mit so Internet auseinandersetzt, aber gerade Datenschutz, die Infrastruktur, die Ressourcen, das muss schon mitgeführt werden.
Ja, Schnittstellen und standardgerecht entwickeln, ne? Das habe ich jetzt auch von ganz vielen Leistungserbringern gehört, dass sie ja gerne auch mehr von denen zum Beispiel Daten einbinden, die Startups auch generieren über ihre vielleicht auch Lifestyle-Apps oder Selbstzahler-Apps, aber die ja dann einfach nicht in die Systeme kommen, weil sie keine API haben zum Beispiel.
Genau. Das wäre dann problematisch.
Mhm. Okay. Gibt es noch ganz was Wichtiges, was du noch als +4 erwähnen würdest? Ein Don't oder ein K.O.-Kriterium?
Also K.O.-Kriterium wäre unter anderem, wenn jemand jetzt gerade so schon sich auf den Weg zur DIGA gemacht hat, dann ist das Verfahren, was dann eben stattfindet. Und dann wird er, wenn BfArM dann die Zulassung gegeben hat,
automatisch in die Zulassung.
Genau.
Okay, gut. Andere, logisch.
Mhm. Ja. Und ein Plus wäre trotzdem natürlich immer zu sagen, ich kann auch darüber hinaus, das eine ist ja jetzt einfach nur mal die DIGA dann als Kassenleistung zu haben, ich habe aber ein vernetztes Angebot und kann dafür das in die Versorgung dann einbringen, dann natürlich dann auch immer auf uns zuzubewegen, also immer da immer eine Offenheit.
Wie sieht es aus mit dem Thema Präventionsansätze? Da gibt es ja auch noch andere Töpfe und andere Wege, aber das ist ja eigentlich noch so ein leider ja sehr stiefmütterlich behandelter Bereich. Also ihr sagt wahrscheinlich, dass ihr sehr viel Präventionsangebote habt. Aber wenn man jetzt natürlich die neuesten Erkenntnisse auch hat und vielleicht auch noch mehr so patientenzentriert denkt und Krankheitsverhinderung, also Gesundheitsversorgung wirklich ernst nimmt, müsste da ja eigentlich auch noch ein Fokus drauf gelegt werden. Seht ihr da auch viel Innovation?
Ja, das sehen wir und das unterstützen wir auch. Also wir sind gerade in dem präventiven Bereich schon so unterwegs, dass wir unsere Versicherten sehr umfassende Angebote machen, um sich mit den Themen Ernährung, Bewegung, Stress dann auseinanderzusetzen. Und da sehen wir auch viel Bewegung. Und das ist ja auch schon angesprochen, das ist ein anderer Topf. Also es gibt natürlich jetzt den Präventionsbereich mit einem Budget, worüber natürlich aber mittlerweile schon auch digitalen Angebote dann stattfinden können. Und die sind auch in ihrer Anforderung mittlerweile klar, sodass das auch ein Trend ist in der Bewegung weg von den Kursen, die man vor 20 Jahren dann überall noch geleistet hat.
Ja.
Nicht, dass die jetzt ganz aufhören sollen, das hat immer noch weiterhin seine Berechtigung, es geht ja nicht um entweder oder, aber dass mittlerweile viel mehr solche digitalen Angebote auch zustande kommen, weil ja gerade solche Präventionsthemen digital sehr gut vermittelbar und unterstützt werden können. Und von daher ist das ein Trend, der da stattfindet und da um sich greift. Hat einen anderen Business Case, ist ganz anders ausgerichtet, also da kann ich auch nur die Empfehlung geben, also jetzt zu sagen, ich kann jetzt über die Prävention, Primärprävention direkt auch adressieren, dass man da jetzt Geld einspart. Den Case kann man einfach nicht so richtig klar machen und bemessen. Da glauben wir einfach auch daran. Es ist wichtig, dass wir uns darauf dann konzentrieren und das befördern. Aber den kann man unmittelbar jetzt kausal nicht irgendwie dann darstellen. Und das ist etwas anderes, als wenn wir uns jetzt im Krankheitsbereich bewegen und dort direkt die Krankheit unterstützen.
Ja, leider, aber das Anreizsystem ist ja eigentlich total falsch, ne? Theoretisch sollte es ja nicht krankheitsbezogene Versorgung geben, sondern der Auftrag müsste ja eigentlich lauten, die Menschen so lange wie möglich in Vitalität und Gesundheit zu behalten. Also das ist jetzt ja schon ethisch-moralische Debatte, die wir hier führen. Aber ja, also ich verstehe natürlich den Ansatz, das ist das, was wir im Moment machen, aber weil es geht darum, wie viel Geld kann ich als Krankenkasse sparen. Aber eigentlich müsste man doch auch, wenn man es mal volkswirtschaftlich betrachtet, noch viel mehr sparen können, wenn man Krankheit verhindert.
Das ist so, aber das ist halt ein anderer Blickwinkel und ein ganz anderer Case. Natürlich setzen wir auf die Primärprävention, wir machen viele Programme, aber man kann nicht das mit der Hypothese begleiten, dass man darüber dann direkt genau die Kosten dann auch reduzieren kann. Da braucht man einen langen Atem dafür, das sind dann eher so die Jahrzehnte.
Gibt es denn da Langzeitstudien dazu?
Ja, gibt es schon.
Also im OKE läuft, glaube ich, auch eine sehr umfassende Langzeitstudie zum Thema Lebensverhalten und Gewohnheiten und eine ganz engmaschige Überwachung, einmal im Jahr über 20 Jahre.
Ja. Da braucht man eben genau diesen langen Atem und verändert sich die Welt genau in dieser Zeit, auch unser Verhalten in dieser Zeit, ist es halt schon schwer, dann auch immer zu bemessen. Trotzdem, es gibt natürlich Bereiche, wo wir das jetzt sehen, wenn jetzt man mit dem Rauchen aufhört, was das insgesamt dann an Wirkungen erzielt, ist das natürlich wichtig. Dann ist immer aber auch die Frage, hilft jetzt die Maßnahme dazu oder sind das jetzt gewisse andere Anker, die jetzt dazu geführt haben, dass das Rauchen reduziert ist, weil es eben jetzt teurer ist oder weil man nicht mehr überall rauchen kann. Also insofern ist das schwierig, dann am Ende zu messen, wie die Wirkung dann irgendwo ist. Trotzdem, und das möchte ich aber auch hier bekräftigen, wir setzen sehr stark auf die digitalen und sonstigen Primärpräventionsquote jetzt für unsere Versicherten, weil uns natürlich es am Herzen liegt, dass wir unsere Versicherten möglichst lange gesund halten und sie dabei auch unterstützen. Nur kann man darauf jetzt mit dem Einzelprogramm nicht sagen, so und darüber
jedenfalls nicht nach euren Maßstäben. Also man könnte jetzt, glaube ich, schon hochrechnen. Ein kluger Mensch auf einem Kongress hat mal gesagt, wenn man nicht mehr mit dem Gesundheitsminister über die Reform der Gesundheitsversorgung spricht, sondern mit dem Finanzminister, würde man vielleicht auch ein bisschen schneller vorankommen. Weil wenn man einfach nur aufs Geld schaut, dann ist vielleicht auch klarer, was wir volkswirtschaftlich gewinnen, indem man Menschen zum Beispiel auch länger vital und in Arbeit hält.
Das unbedingt, aber auch das sind dann wieder Investments, die hier stattfindet und dann erstmal Prä-Kosten auslösen, bevor sie dann irgendwann mal viele Jahrzehnte später dann eben tatsächlich sich niederschlagen. Und das ist so die Anforderung, die man hat. Also wir stehen schon momentan vor einer großen Herausforderung.
Weil fast so ein Paradigmenwechsel auch, der damit einher, mit der Transformation muss es ja auch ein ganz neues System auch der Anreize und so weitergeben. Also es ist eine richtige Riesenaufgabe. Aber wir haben uns ja schon auf den Weg gemacht und damit das auch schnell geht, möchte ich jetzt nochmal mit dir über Selektivverträge sprechen. Gelten ja ganz oft als Königsweg, gerade für Startups, sich mit großen Versicherungen. Seid ihr die Größte oder eine der Großen?
Wir sind die Größte.
Ihr seid die Größte. Das ist natürlich toll. Wenn man zum Beispiel mit der TK einen Selektivvertrag abschließt, hat man ja schon eine ganz, ganz große Zielgruppe. Wie schwer es ist, als junges Unternehmen einen Selektivvertrag mit euch abzuschließen? Erstmal einmal so zwischen 0 bis 10. 10 ist super schwer, eigentlich also unmöglich, und 0 ist easy peasy.
8.
Wow, okay, gut. Dann erzähl mal, wie es geht.
Ja, also Selektivvertrag bedeutet ja schon, dass wir für unsere Versicherten dann eine spezielle Versorgung ermöglichen im Zugang. Und dafür gibt es natürlich viele rechtliche Anforderungen auch, die zu erfüllen sind. Und über die wir gerade vorher auch gesprochen haben, es muss schon ein Medizinprodukt sein, ich muss den Businessplan haben, ich muss die Infrastruktur haben. Also die alle müssen gegeben sein. Und jetzt plus für den Selektivvertrag gibt es eben noch...
Man muss ja auch skalieren können, ne?
Man muss auch skalieren können. Und es braucht dann halt bei uns, wenn man jetzt dann 12 Millionen Versicherte dann hat, schon viele Sicherheiten, dass das dann auch eine gute Versorgung ist, die angeboten werden kann, die nicht ausfällt, die nicht unkalkulierbare Risiken dann beinhaltet.
Sich verändert, ja, also an den Standards hält und so weiter.
Und die natürlich auch jetzt von den Aufwendungen dann abbildbar ist und auch leistbar ist. Und das stellt natürlich an Startups in der Skalierung schon große Herausforderungen, ob sie das dann eben auch genauso dann abbilden können, auch die Risiken tragen können, die damit einhergehen. Das ist schon eine Herausforderung.
Von der also da muss man ja schon richtig ein Grown-up sein, ne? Also ist ja als Start-up dann, ne?
Oder man hat, was gut ist, Partner, mit denen man sich zusammentut. Das erleben wir jetzt, dass man sich dann mit einem ausgewiesenen technischen Partner zum Beispiel zusammentut, mit einem echten IT-Dienstleister, der einfach die Größe und die Möglichkeit hat, so mit zu betreiben. Und das Startup steht dann eben mit in der Verbindung für sein spezifisches Angebot, was geleistet wird. Und wenn ich jetzt mal nur ein Beispiel mache, ich habe da als
Startup
mein digitales Angebot mit einem Frontend, dann ist aber halt der Betrieb mit der gesamten Speicherhaltung und mit allem, was dann dazukommt, dann durch ein anderes Unternehmen geleistet, dann eben hier die Möglichkeiten hat und die Sicherheiten und die Ressourcen hat.
Natürlich in Europa.
In Europa, das ist zwingende Voraussetzung.
Ja, das sollte man auch nochmal erwähnen.
Alles so jetzt mit dem Punkt über den Teich, was für Schwierigkeiten sich da gerade geben. Und da legen wir schon besonders Wert drauf. Also Europa, EU, das heißt also innerhalb der EU-Grenzen muss ich alles abspielen. Am liebsten natürlich schon in Deutschland, aber natürlich auch EU.
Mhm. Geh mal ins Detail. Ich habe so ein bisschen gelesen, mit welchen Apps ihr tatsächlich Selektivverträge abgeschlossen habt. Neolexon, oder wird das anders ausgesprochen? Also ich sehe es hier jetzt nur geschrieben. Und Sleep hoch 2, also Schlaftraining. Und auch die Entwicklung einer Migräne-App. Was war bei diesen Kooperationen der entscheidende Faktor für euch?
Fangen wir mit dem Letzteren an, was die Migräne betrifft, da war ein sehr großer Faktor und das spricht für die Kooperation, die ich gerade angesprochen habe, ist der mit der Schmerzklinik in Kiel, die ja eine ausgesprochene medizinische Instanz ist und damit natürlich hier die gesamte medizinische Verantwortung dann übernimmt für die App, die dort jetzt in der Begleitung mitentwickelt ist. Und damit kriegen wir natürlich damit schon zum Ausdruck, das ist innerhalb der medizinischen Leitlinien gedeckt. Es gibt dort den medizinischen Ansprechpartner dazu, sodass man dann so eine App darüber natürlich sehr gut dann abbilden kann und darstellen kann. Das war für uns schon prägend in der Kooperation, zumal wir mit der Schmerzklinik auch einen Selektivvertrag haben mit den einzelnen Schmerzzentren in der Bundesrepublik, die dann ja immer bedeuten, digital braucht auch einen Anschluss vor Ort. Und da ist die Verbindung dann gegeben.
Absolut. Also ein hybrides Angebot ja im Prinzip. Da gibt's, glaube ich, hier in Hamburg auch ein sehr interessantes Startup, was sich ja auch im Bereich Schmerztherapie tummelt. Wie heißt nochmal die Migräne-App?
Das ist die Migräne-App.
Okay, die nennt ihr dann genauso. Ja. Gut, dann haben wir noch Sleep. Das hört sich ja schon mal sehr vielversprechend an. Das hätte ich heute Nacht gebrauchen können. Ja, ich hatte so eine Ruhestörung im Haus. Das war furchtbar.
Ja, ob sie da hilft oder ob man da mal mit den Nachbarn dann sprechen muss, ist dann,
Witzige kleine Geschichte. Wir haben eine Eisdiele unter unserer Wohnung und ich glaube, da wird nachts Eis gemacht, weil die, ne, der Run auf Eis ist ja im Moment immens und ich glaube, der hat einfach oder der die Eismacherin, der Eismacher, so wie so ein Bäcker, ne, hat irgendwie abends um 10 angefangen und die ganze Zeit Techno gehört. Und ja, unsere Wohnung liegt genau da drüber mit Holzdielen und Altbau und wir haben quasi daneben gesessen.
Oha, ja.
Das mit Feuerwehr und Polizei. Also kleiner Sidestep hier. Aber wie gesagt, Sleep hoch 2, hätte mir das helfen können?
Da wäre ich jetzt echt gespannt. Könnte ich dir jetzt nicht direkt beantworten, weil das so die allgemeinen Schlaf jemand dann hinterlegt sind, ob die Eisdiele da jetzt mit dabei ist, das müssen wir dann.
Ich denke auch nicht, dass ich den Eismacher oder die Eismacherin in den Schlaf hätte argumentieren können. Aber da geht es tatsächlich um Schlafgewohnheiten einzutrainieren, um zu verstehen, was einen guten Schlaf bedingt und wie man sich dann fühlt. Das ist so mehr so ein Tagebuch-App wahrscheinlich auch, ne?
Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch bei der Migräne so, dass man das Tag festhält, was jetzt so im Schlaf eingetreten ist und darüber dann auch die Antworten bekommt, was könnte man jetzt besser beachten und wie kann das auch erinnert werden. Und das ist wichtig, dass wir hiermit ja solche Themen adressieren, wo es erstmal um die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden geht, bevor es dann irgendwann mal zu Krankheit dann wird. Und da ist halt das Thema Schlaf bisher immer noch unterrepräsentiert gewesen gegenüber so Themen, wo wir ja sehr lange jetzt schon unterwegs sind, wie Bewegung, Ernährung, Stress. Und da hat sich jetzt Schlaf als fester Bestandteil zugestellt.
Ja. Ist ja auch studienmäßig sehr gut belegt, was Schlaf und guter Schlaf für eine immens wichtige Bedeutung für unsere Gesundheit hat. Das ist ja eigentlich das Wichtigste sogar schon fast.
Ja.
Es liegt, glaube ich, vor Ernährung sogar.
Ja, das ist so. Und war aber bisher in den Angeboten nicht so besetzt. Und es hat man entschlossen, das auch bewusst zu besetzen, neben den anderen Standardthemen, dass jetzt eben auch Schlaf immer mit dabei ist.
Kannst du nochmal beschreiben, wie der Prozess typischerweise abläuft, vom Pitch bis zur tatsächlichen Umsetzung, und gerne auch mal so ein bisschen sagen, wie lange das dauert, weil ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich auch die finanzielle Reichweite von so Unternehmen teilweise begrenzt ist, und ich glaube, das geht jetzt nicht innerhalb von 3 Monaten.
Also wenn es ganz schnell geht, sind es 3 Monate. Wenn das alles schon fertig war und vorbereitet war, man auch schnell zu solchen Ergebnissen. Aber es geht um die finanzielle Tragweite und Umfang. Und von daher muss man erstmal das auch unterscheiden. Es ist jetzt erstmal so ein erstes Angebot, so ein Pilot, so ein Projekt, was man gemeinsam macht. Dann kriegt man so etwas dann auch mal innerhalb eines halben Jahres dann aufgesattelt. An, wie viel Technik für die Umsetzung noch mit dabei ist oder ob das alles schon verwickelt ist.
Entwickelt ihr auch teilweise noch mit? Also helft ihr dann mit, das noch irgendwie TK-gängig zu machen, das Produkt?
Ja, unbedingt. Weil wir sind ja in einer komplett vernetzten Welt. Digital bedeutet, wir sind in unserem digitalen Ökosystem und brauchen natürlich die Anbindung zu den digitalen Angeboten.
Ja.
Geht gar nicht mehr losgelöst, weil es müssen ja unsere Facetten identifiziert werden und authentifiziert werden. Und es du ja vorhin angesprochen hast, braucht man eben zwingend die API-Schnittstelle, damit genau diese Anbindung an die TK-Umgebung auch erfolgen kann. Also das ist auch zwingende Notwendigkeit. Und von daher muss man jetzt mal bis zur endgültigen Umsetzung in solchen Bereichen, dann sehe ich auch mal eher ein Jahr realistisch.
Okay, also bis das Geld fließt.
Genau, bis das Geld fließt.
Ich habe ja auch viel mich mit dem Thema DIGA beschäftigt, und da ging es ja auch darum, dass man ja sich selber auch eine DIGA verschreiben kann. Und es geht natürlich auch darum, überhaupt erstmal Kenntnis von einer DIGA zu haben, und zwar bei den Leistungserbringern, also bei den Verschreibern, und natürlich vielleicht auch bei den Patienten und Patientinnen, die sagen, ich bin Migränepatient und ich spreche jetzt auch mal meinen Arzt an, dass ich das mal ausprobieren möchte, eine digitale Versorgung oder eine hybride, oder auch sich bei euch melden. Habt ihr da ein Modus operandi, wie ihr eure neuen DIGAs auch bekannt macht?
Ja, also wir haben ein gutes Verzeichnis auf unserer Website und bekommt dann der Versicherte da umfassend die Information, welche DIGAs.
Gehen wir mal jetzt davon aus, dass er das irgendwie gar nicht sucht. Also wenn man nicht weiß, was DIGAs sind, sucht man ja auch nicht danach. Also
genau, wenn jemand jetzt spezielles Leiden, eine Krankheit hat, informieren wir auch unsere Versicherten direkt darüber. Mittlerweile eine Personalisierung, wenn der Versicherte zustimmt, über die Personalisierung im Direkt, wenn jetzt digital bei uns, und es sind ja über die Hälfte der Versicherten bereits angeschlossen ist, kriegt er dann auch speziell die Information dazu. Also, dass er gar nicht selber suchen muss, sondern dass er proaktiv gepusht dann die Informationen zu geeigneten Services und Angeboten von uns erhält.
Also Logopäde kann ich noch verstehen, weil da wird man wahrscheinlich vom Kinderarzt überwiesen oder hat da vielleicht irgendwie einen Hinweis bei der Krankenkasse. Aber wenn ich jetzt schlecht schlafe, das wisst ihr ja gar nicht.
Ja, das ist richtig. Also,
dann kriegen es alle.
Genau, wir informieren alle Fälle solche Themen schon sehr breit. Also, jetzt bei uns versichert bist, dann haben wir auch solche Newsletter, wenn man die dann adressiert. Und da ist da auch die Schlafangebote natürlich genauso dabei wie unsere E-Coaches, die wir jetzt da für die bestimmten Themen haben. Aber so ganz spezielle Angebote, die dann auch jetzt je Nutzer dann schon auch kostenwirksam sind, die müssen natürlich schon gezielt dann informiert werden. Und da braucht man dann die Personalisierung, soweit es für uns dann möglich ist.
Und wie mache ich das, die Personalisierung? Also ich habe jetzt die TK-App und TK-Safe. Bin ich dann automatisch personalisiert?
Ja, bist du dann, wenn das dann jetzt geeignet ist, auch deine Parameter zutrifft, kriegst du dann auch entsprechende Angebote.
Dann bin ich wohl zu gesund, schätze ich mal.
Das kann gut sein, ja.
Ich habe noch nichts gekriegt von euch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich über die TK-App tatsächlich so auf Push so empfänglich bin. Also, oder schickt ihr das auch per E-Mail? Weil da sind ja auch oft Sachen im Postfach, aber ich warte halt auch, wenn dann nur auf Erstattung, oder ich nutze auch sehr gern den Ärzteservice, also dass man Termine vermittelt bekommt oder auch Diagnostiktermine. Und das ist natürlich dann, hat meine volle Aufmerksamkeit, aber ansonsten bin ich da jetzt nicht so im täglichen Dialog mit euch, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das ist ja auch gut, wenn du gesund bist, dass der nicht so tagtäglich notwendig ist.
Verstehe, ich habe da nicht so einen Fokus drauf.
Ja. Aber es gibt ja dann auf alle Fälle, wenn man jetzt sagt, ich will mit der Gesundheit auseinandersetzen, und wir haben das Fit-Programm, was ja da gegeben ist, wo man das auch challengen kann mit seiner eigenen Gesundheit und damit ja auch in Bonusrichtung.
Das habe ich gemacht. Also ihr könnt jetzt sehen, wie viel ich mich bewege.
Na also, siehst du. Und das ist ja dann schon ein guter Aspekt für die eigene Gesundheit und Prävention und wird damit natürlich dann auch gewürdigt, dem dort entsprechend.
Was kriege ich dafür?
Ja, es ist der Bonus, den wir dort eben haben, wenn er erreicht ist, wo wir eben gesundheitsbewusstes Verhalten dann entsprechen.
Das habe ich aber, glaube ich, noch nie beantragt. Ach, vielleicht sollte ich das mal machen. Ich muss da vielleicht, ich bin nicht so bonusaffin deswegen, aber es ist sicherlich eine gute Maßnahme. Wie informiert ihr denn eure Ärzte? Also, weil die sind ja eigentlich direkt am Patienten dran, ne? Und der würde ja vielleicht auch wissen, dass ich schlecht schlafe, weil ich irgendwie mal Schlaftabletten haben wollte oder so. Dann müsste er ja auch von Sleep Hoch 2 gehört haben.
Ja, also jetzt bei den Ärzten, das ist eine besondere Herausforderung. Die haben jetzt Praxisversorgungssysteme. Und darüber werden auch Informationen ausgespielt. Also zum Beispiel das DIGA-Verzeichnis ist da ja entsprechend dann bei den meisten auch hinterlegt. Und speziell in gewissen Kooperationen mit den PVS-Systemen machen wir das auch, dass wir da unsere Angebote dann auch hinterlegen und der Arzt sie dann bekommt, wenn er dann genauso einen Patienten.
Also auch patientenbezogen. Also dass das wirklich auch so ein bisschen passt, ne? Genauso wie bestimmte Impfungen halt für bestimmte Zielgruppen dann auch entsprechend eingespielt werden in die PVS-Systeme. Also junge Mädchen zum Beispiel mit HPV und sowas. Das ist ja schon ganz, funktioniert ja schon ganz gut. Bist du zufrieden mit der Markttransparenz zum Thema digitale Anwendung?
Muss man immer mal so in dem Lichte betrachten, wie war es denn vorher? Da hat sich jetzt also schon vieles verbessert, wenn man das jetzt mal sieht. Da hat ja auch das BfArM gute Arbeit gemacht. Das ist jetzt auch in den Systemhäusern hinterlegt. Also es hat sich schon stattgefunden. Über das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, dass das ganz zugeschnitten auf einen persönlich dann die Transparenz gibt, da haben wir auch kräftig Luft nach oben, dass gezielt dann eben informiert wird.
Was schätzt du, wie viel Prozent der niedergelassenen Ärzte wissen, was eine DIGA ist und mindestens eine kennen?
Also ich habe eine Umfrage auch vor geraumer Zeit gelesen. Also jetzt mittlerweile sind das schon 80%, dass sie die.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel Durchdringung jetzt erlebt in Sachen Praxismanagement. Also noch nicht Anwendung am Patienten, aber da wird schon deutlich digital. Ich finde, es wird noch am Point of Sale, wenn man das überhaupt so nennen kann, weil Gesundheit ist ja kein Turnschuh, hat mal irgendjemand in diesem Podcast gesagt. Das ist halt nicht so ein klassisches Marketingprodukt. Aber dass man dort auch vielleicht noch viel mehr Informationen auch für die Menschen, die in den Wartezimmern sitzen und so weiter, auslegt. Weil ich persönlich glaube, dass wir einfach da nicht genug Werbung für machen, wenn man das mal in Anführungsstrichen sagt, Werbung.
Genau, also die Information gezielt dann auch in den Praxen dann so denn wird halt auch immer digitaler, weil man kriegt das über die analogen Medien gar nicht so hin. Das ist doch schwierig. Und da freuen sich ja auch die Praxen darüber, dass sie mittlerweile doch gezieltere Informationen dann bekommen.
Ja, was sie auch mal weitergeben können, ne? Weil im Zweifel muss der Arzt ja die DIGA auch erklären können.
Ja.
Es ist ja dann nichts doofer, als wenn der Patient irgendwas zeigt und sagt, hier, das Feature verstehe ich nicht. Und das ist ja auch keine gute Vertrauensbasis dann. Gut, ich stelle dir jetzt nochmal zwei kritische Fragen. Kannst du dich schon mal darauf einstellen? Das eine ist die Entwicklung vom Player zum Payer, ne? Bei Krankenkassen allgemein. Verhindert das, dass quasi junge andere Unternehmen, die außerhalb eures Ökosystems sind, überhaupt dann mit euch quasi Geschäft machen können? Also fangt ihr dann lieber an, auch in den Krankenkassen oder bei der TK selber Apps zu entwickeln?
Nein. Ja, so muss ich sagen. Also Player bedeutet, wir möchten natürlich auch in Partnerschaften viele Dinge entwickeln. Und was wir natürlich nicht machen, wir machen jetzt keine medizinischen Produkte. Das ist nicht unser Aufgabenbereich. Wir machen natürlich viele eigene Apps als Serviceangebot für unsere Versicherten. Die TK-App ist jetzt von uns selbst entwickelt und alles in diesem ganzen Kosmos machen wir selber. Aber ansonsten möchten wir gute Kooperationen mit denjenigen haben, die das Geschäft verstehen und die dann natürlich in diesem Kontext ja auch als Medizinprodukt auch in der Verantwortung stehen.
Ja, naja, und natürlich auch die Innovationskraft und Flexibilität haben, die vielleicht so großen Organisationen auch manchmal fehlt, muss man ja auch ganz klar sagen. Okay, also grünes Licht, ne? Nur nicht den Mut verlieren, es geht weiter und ihr könnt bei der TK gut ins Gespräch kommen, wenn ihr die Do's und Don'ts beachtet. Und dann die zweite, ein Mythos oder eine Frage, die ich dir jetzt stelle. Wie offen und wie kooperativ sind Krankenkassen oder auch die TK, wenn es um die Bezahlung und Verschreibung von Digas geht? Also es war ja auch mal so ein bisschen im Markt immer das der Vorwurf, die Krankenkassen brauchen viel zu lang, um die Rezepte oder die Codes auch an ihre Versicherten zu schicken und haben das waren so ein bisschen der Verhinderer, ne, der Diga-Bewegung.
Ja, das würde ich aber schon eher umgekehrt kritisch dann sehen. Das war dann eigentlich immer mal wieder so anekdotisch irgendwo mal da. Mhm.
Ja, irgendjemand muss ja schuld sein, ne?
Ja, genau. Aber wir sehen hier auf alle Fälle eher einen digitalen Prozess, der für unsere Kunden vor allem relevant ist, dass wir auch schnell die Bewilligung bekommen. Und wir setzen mittlerweile das so ein, dass das fast automatisiert dann erfolgt und damit natürlich jetzt nicht lange auf sich warten lässt.
Okay.
Also da haben wir jetzt schon das Serviceversprechen, wie bei vielen anderen Themen auch, dass wir das dann auch innerhalb von 2 Tagen dann auch alles dann umsetzen. Ich weiß nicht, ob du jemals Zahnersatz bekommen hast. Da haben wir es ja mittlerweile schon so weit geschafft, dass man dann quasi, man kommt aus der Praxis raus, schon das bewilligten Zahlersatz auf dem Handy hat. Und so sehen wir das natürlich schon jetzt auch bei den Digas. Das sind ganz normale Genehmigungsprozesse, geprüft. Natürlich gilt das jetzt nicht für alle, weil es kommt eben auch darauf an, wie ist die Verordnung jetzt gestellt oder wie ist jetzt auch die Diagnose und der Antrag gestellt. Aber in der Regel geht das darum, sehr schnell das dann auch an den Versicherten mit dem Freischaltcode zu geben. Und da haben wir jetzt auch demnächst die elektronischen Verordnungen, sollen ja noch jetzt in diesem Jahr kommen, auch wenn es so vom Zeitpunkt her noch ein bisschen wankt, dann sind wir in einem völlig digitalen Prozess.
Okay, also da ist, da fließt auch der Prozess, auch bei euch. Und ihr seid pro Diga, richtig?
Wir sind generell pro Diga. Das heißt aber jetzt nicht im Anspruch, dass wir jetzt alles gutheißen, was da stattfindet. Haben wir ja auch kritisch ja mal in unseren Liga-Berichten dann auch dargestellt, was so die Preisfindung betrifft, wir dort schon erheblichen Bedarf sehen, das anders zu gestalten. Betrifft ja auch mittlerweile einige Liga-Hersteller selber, dass sie damit teilweise in die Insolvenz gekommen sind, wenn dann rückwirkend andere Preise dann gelten werden. Also da müssen wir schon einiges verändern in dem Bereich, aber generell sind wir natürlich pro Diga. Wir finden es gut, dass wir die digitalen Anwendungen haben. Die brauchen wir, damit wir überhaupt die Versorgung vernünftig gut umsetzen können. Und deshalb werden die auch mal einen größeren Anteil haben. Und dann muss man allerdings differenzieren, was so jetzt die Zielstellung betrifft mit dem Fast-Track-Verfahren, genauso wie jetzt auch mit der Preisfindung.
Ich glaube, zu den Businessmodellen und dem ganzen Thema können wir noch eine Extra-Folge machen.
Ganz sicher.
Würde ich auch total gerne machen. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier schon mal wirklich viele wertvolle Insights geliefert, wie man als E-Health-Startup und Unternehmer und Unternehmerin mit euch, mit der Techniker-Krankenkasse in Dialog kommt und was man auch beachten muss, um wirklich auch erfolgreich bei euch zu pitchen. Und du sagst, Selektivverträge sind 20% überhaupt von Erfolg gekrönt oder, ne, Wahrscheinlichkeit, dass es zustande kommt. Also 0 von 10, glaube ich, hast du gesagt, 8, wenn mich nicht alles täuscht. Und was ich total schön fand, und das nehmen wir jetzt auch mal hier so als positive Vibes mit in die E-Health-Versorgung in Deutschland. Wir haben ein Problem, der Zugang zur Versorgung allgemein wird immer schwieriger und deswegen brauchen wir die digitalen und hybriden Angebote. Und ihr sagt inzwischen digital vor ambulant, vor stationär. Ganz herzlichen Dank, Klaus Rupp von der TK.
Ja, gerne, hat mich gefreut.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.